Willkommen beim Podcast zum Bibelprojekt Berlin 2025. Heute zum Thema Macht und Vollmacht. Und zu Besuch bei mir ist Henning Rietz aus der Lukasgemeinde. Henning, du bist seit Jahrzehnten in verschiedenen Leitungspositionen in der Gemeinde unterwegs, bist Bereichsleiter auf Arbeit und leitest den Lobpreisbereich bei euch in der Gemeinde mit. Du hast also ausreichend Erfahrung mit Macht und auch mit Vollmacht und der Frage, gehört jemand in die Position? Jetzt mal als erstes Bild für dich, Macht und Vollmacht, Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Was löst das bei dir aus?
Ich habe mich schon eben gefragt, als du sagtest, ich habe ausreichend Erfahrung, wie du wohl ausreichend definieren würdest, weil ich ehrlich gesagt gerade dieses Jahr beziehungsweise vor kurzem noch Dinge dazu gelernt habe und gedacht habe, Alter, nach Jahrzehnten, wo du das machst, lernst du immer noch so fundamentale Dinge dazu. Also so viel zum Thema ausreichend. Jesus, der die Füße seiner Jünger wäscht, wo wir das jetzt aufnehmen, sind wir ja nicht mehr weit davon entfernt.
Genau.
Vom grünen Donnerstag zumindest.
Ja.
Ist so ein Bild, muss ich ehrlich gestehen, was mich immer sehr herausfordert, zumal wir das früher auch mal in der alten Gemeinde sehr praktisch gemacht haben. Und wenn man das wirklich mal gemacht hat, so jemand anderem die Füße waschen, dann wird einem erstmal bewusst, eigentlich was für ein demütigender Akt das ist und was das auch an Überwindung kosten mag, ja, Käsemauken oder was weiß ich was.
Ja, ich kann mich erinnern, dass dann die Leute sich vorher die Füße schon mal gewaschen hatten, damit es nicht ganz so dramatisch ist, ne? Das ist ein Luxus, den Jesus nicht hatte.
War auch nicht unappetitlich, aber nee. es hat sehr geholfen, um so ein ganz tiefsitzendes Bild zu prägen davon, dass hiermit wirklich ein echter Akt der Erniedrigung, ein echter Akt des Dienens gemeint ist und jetzt nicht nur so eine Symbolhandlung, weil das, was er getan hat, ja auch tatsächlich einen praktischen Nutzen hatte. Wenn wir das heute machen, ist das irgendwie so entkoppelt von dem damaligen Kontext, wo Sandalen und dreckige Füße und Staub dran, wo Füße waschen tatsächlich auch eine Notwendigkeit hatte. Aber insofern ist es mir sehr, sehr präsent und auch in seiner unmittelbaren Körperlichkeit sozusagen ist es mir richtig unangenehm, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich finde es dann einfacher, das im übertragenen Sinne,
ja, schön,
im übertragenen Sinne zu tun, Menschen die Füße zu waschen und ihnen in einer anderen Art und Weise dienend mich zuzuwenden.
Aber es ist ja schon, ich meine, Jesus macht das relativ klar, Petrus gegenüber, dass er sagt, das muss jetzt so sein. Ich muss als der Autorität über euch hat, und zu dem Zeitpunkt hatte Petrus schon längst erkannt, dass er der Messias ist und der Sohn Gottes und so weiter. Petrus muss das trotzdem zulassen, und das ist ja ein Teil von diesem Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist Jesus gegeben alle Macht, wie es bei Matthäus dann heißt, und gleichzeitig ist er der die niedrigste Aufgabe im Haus übernommen hat zu dem Zeitpunkt. Ne?
Interessanterweise, jetzt würde ich sogar zufügen, ich weiß gar nicht, welche Seite von beiden ich übrigens schwieriger finde. Weil du Petrus ansprichst, der dann auch sagt, nein, bloß nicht. Ich würde fast sagen, ich finde es fast auch genauso schwer, mir in so einer Art und Weise dienen zu lassen und das geschehen zu lassen. Aber das ist mal die Kehrseite der Medaille. Ich kann nachvollziehen, denke ich, dass Jesus sagt, das muss jetzt so sein, wenn ich mir bewusst mache, wie viel er und wie oft er auch von seinen Jüngern immer noch und bis zum Schluss missverstanden wurde von seinem eigentlichen Anliegen und warum bin ich hier, was ist mein Auftrag in dieser Welt und was blüht mir jetzt und wie sieht das Reich Gottes tatsächlich aus und wodurch wird es verwirklicht? Da hat er wirklich jede Gelegenheit quasi nützen müssen, um deutlich zu machen, das läuft jetzt nicht so, wie er es erwartet.
Ja,
es wird nicht durch menschliche Macht passieren. Es wird nicht passieren, indem wir weltliche Macht der Römer überwinden durch irgendeine göttliche militärische Macht, sondern es läuft upside down. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass er sagt, ich muss das jetzt so machen und du musst das jetzt mal hier über dich ergehen lassen, Petrus, und hoffentlich kapieren, was ich da tue.
Und Jesus hatte das vorher ja schon angesprochen. Er hat ja gesagt, dass, als es in diesem klassischen Twist, diese klassischen Streitereien, die es immer, Zwist war das Wort, die es zwischen den Jüngern gab, zu sagen, wer ist jetzt der Bessere, wer ist der Tollere und so weiter, dass Jesus ja sagt, nee, das ist nicht, geht nicht darum, wer der Beste ist, sondern wer allen anderen dient. Und das ist ja so ein Autoritätsanspruch. Und das finde ich halt für das Thema Macht und Vollmacht so ganz spannende Problematik, die wir in der Gemeinde haben, dass wir auf der einen Seite haben wir klassische Strukturen, die die Welt nachbilden, wo es sozusagen, da geht es um Verantwortung, da geht es darum, wer Entschlüsse treffen darf und wer das Sagen hat und wer am Schluss den Termin festlegt oder was auch immer. Und gleichzeitig haben wir eigentlich den Anspruch, dass der Leiter der Diener des Geleiteten ist. Das ist ja so ein Spannungsfeld.
Ist es. Wobei ich festgestellt habe, dass sich viel von der Verantwortung ja darin zeigt, dass man Menschen, mit denen man da unterwegs ist, und das ist jetzt eigentlich sogar egal, ob in der Gemeinde oder im Job, zum Beispiel in meinem Job, dass es primär darum geht, diejenigen, mit denen man da unterwegs ist oder für die man verantwortlich ist, oder, mit denen man da zusammenarbeitet, die in die Lage zu versetzen, bestmöglich zu dienen, zu arbeiten, sich zu entfalten und so weiter. Und da vermischt sich das auf eine ziemlich organische Art und Weise in meiner Wahrnehmung. Also da kommt dieses, man ist aller Diener, aber trotzdem ist man in einer leitenden Verantwortung und Führung, da kommt das für mich eigentlich ganz passend zusammen und ist nicht mehr so ein unauflösbarer Widerspruch, sondern ich merke dann eben, je stärker ich Menschen präge und nicht im Sinne von Vereinnahme und in meine Richtung manipuliere, sondern je stärker ich Menschen ermögliche, sich zu entfalten, umso mehr, so rum wollte ich sagen, je mehr ich Menschen ermögliche, sich zu entfalten, umso stärker präge ich einen Bereich und eine Entwicklung, umso mehr entfaltet sich das ganze Potenzial.
Das Bild, was ich für mich immer habe, was mich als Leiter sozusagen ist, Wettrennen, so Mannschaftswettrennen durch Matsch und so eine Dinger, so ein Parcours-Dinger, habe ich nie im Leben gemacht, bin ich überhaupt der falsche Typ für. Aber es gibt immer diese Situation, dass sie an eine Mauer kommen, über die sie alleine nicht rüberkommen. Und dann ist immer die Frage, wie organisiert sich das Team? Und das Bild, was ich für mich als Leiter immer habe, ist, möchte derjenige sein, der unten steht und die Räuberleiter macht und den schwächeren Teammitgliedern sozusagen die Möglichkeit gibt, das, die Mauer zu erreichen. Und nicht derjenige, der rüberspringt und dann seinen Arm runterhält und sagt, so jetzt mach mal, spring mal hoch genug und dann kann ich dich hochziehen, aber ich bin hier auch schon mal oben und so. Ne? Und auf der anderen Seite sehe ich aber in das gleiche Bild, wenn ich das Rennen gewinnen will, muss ich ja trotzdem die richtigen Leute dabei haben. Ja. Also das ist, ich habe es ja trotzdem das Problem, dass ich irgendwie sage, ich kann nicht, also dieses, ich kann mir nicht immer leisten zu versuchen, jeden durchzuschleifen.
Also es kommt jetzt tatsächlich drauf an, wie die Situation ist. Es gibt doch Situationen, wo ich nicht die Wahl habe.
Ja,
also klar. Nicht sagen kann, ach nee, da kann ich mal jemanden nicht durchschleifen.
Ja, ich stelle gerade mir vor, du bist in der Seelsorge mit jemandem und sagst so nach dem, oh nee, also dein Problem ist jetzt ein bisschen, wäre das okay, wenn du die Gemeinde verlässt?
Ja, genau, Triage, es tut mir leid. Wir müssen also unsere Ressourcen besser nutzen.
Das geht natürlich gar nicht, ne?
Nee, genau. Aber es ist, das Bild finde ich schön, was du gebraucht hast, da mit dem Rennen durch den Matsch und dieser Mauer. Ich habe mich da im Geiste mal auch versucht reinzuversetzen, mir überlegt, was würde ich tun. Ich würde nämlich auch auf jeden Fall nicht als erstes darüber springen. Ich glaube, mein Reflex wäre, und da kommt es vielleicht auch ganz gut zum Ausdruck, mein Reflex wäre auch, ich würde gucken, wie organisieren wir diese Meute, die da gemeinsam unterwegs ist, so, dass sie am effizientesten dieses Hindernis überwindet. Ich hätte vielleicht im Zweifel gesagt, also die Regierung gesagt, weil es schnell gehen muss, okay, du machst jetzt als erstes die Räuberleiter, ihr geht als erstes drüber und als letztes bist du dran, was auch immer.
Weil ich dich von unten hochheben kann und die aber oben schon mal ziehen können.
Du bist leicht oder groß oder du bist der, die Sportlichste, der mit Anlauf dann irgendwie noch 2 Meter hochspringen kann, whatever.
Ja.
Ich glaube, so eine, so hätte ich dann quasi Führung und Dienst da in Verbindung gesehen. Nichtsdestotrotz ist aber, auch da will ich wenigstens ehrlich zugeben, diesen Satz, ich weiß nicht, hast du den auch schon mal gehört, die langsamsten Schafe bestimmen die Geschwindigkeit. Habe ich mal so, wenn du in der Gruppe unterwegs bist mit vielen Leuten, ne, dann kannst du nicht schneller gehen als die langsamsten, weil sonst.
Oder du löst die Gruppe auf. Ne? Das gibt es ja auch, dass es dann so, bei irgendwie langen Spaziergängen kenne ich das auch, dann gibt es halt so Gruppen und dann gibt es die Schnellläufer.
Ja, gut, aber am Ende, jetzt, das Setting ist ja dann eher so Bedrohung und so. Und
ja, nee, genau.
Wenn hinten jemand weg ist, dann zack, bumm, wilde Tiere aus.
Ja.
Und ich muss, also ganz früher, und ich hoffe mal, es ist Jahrzehnte her, habe ich das nicht gemocht.
Ja.
Weil ich eher so, ich komme schon sehr gerne auch voran und irgendwo hin mag auch durchaus Veränderungen und Visionen und so dieses orientier dich mal an den langsamsten ist, das macht ja überhaupt keinen Spaß.
Weil da haben wir im Gemeindesetting ist natürlich, also insofern ist das Bild mit dem Rennen durch den Matsch irreführend, weil das ein Zeitrennen ist.
Ja.
Und in den Gemeinden haben wir ja gar kein Zeitrennen. Es geht ja nicht darum, dass wir als Gemeinde irgendwie die Schnellsten sein müssen oder der Leib Christi muss eine bestimmte Geschwindigkeit haben oder so, sondern da geht es ja tatsächlich um die Gruppe und gar nicht so sehr darum, wie schnell wir uns bewegen sozusagen. Das Wie ist viel wichtiger als das Wohin oder wann oder irgendwas. Ne?
Und das ist ja auch die große Chance überhaupt für die, ich will nicht, ich hätte fast Gegenkultur gesagt, aber für die alternative Kultur, die man in Gemeinde vorleben kann, wo man genau diese Prioritäten deutlich macht und sagt, es kommt eben nicht darauf an, möglichst schnell zu sein, sondern es kommt darauf an, möglichst gemeinsam unterwegs zu sein. Und so dieses, weiß ich auch nicht, das Ellenbogenmäßige oder das Optimierte, was ich vorhin meinte, dass man sich dann des Ballasts entledigt oder so, das zählt halt bei uns so nicht. Und das muss eigentlich für Leute, die unter so einer Leistungsgesellschaft leiden, also jetzt zufällig nicht zu den Top-Leistenden gehören, muss es doch eigentlich total segensreich und attraktiv sein, denke ich immer.
Wenn wir das schaffen, das so darzustellen, ne?
Exakt.
Also denn ich habe jetzt auch gerade diesen Satz, the winner takes it all, ja? Und zu sagen, wenn wir mit der Mentalität Gemeinde leben, dann gewinnt gar keiner.
Mhm.
So, weil der vorweg rennt, verliert alle und das Ziel ist halt nicht Erster zu sein. Ne? Aber das Thema, schaffen wir das überhaupt? Ich finde es ein spannendes Thema, weil wir ja uns ehrlich gesagt ja nicht wirklich, wir leiden ja leider darunter, dass die Gemeinden Spiegel der Gesellschaft sind. Wir wären ja eigentlich, richtig wäre es ja, wenn wir federführend sind und wenn wir der Gesellschaft zeigen, wie man es richtig macht.
Mhm.
Aber du kannst dir jede Statistik angucken, es ist völlig egal, die Gemeinde ist genauso schlimm wie die Gesellschaft.
Mhm.
So. Und deswegen, wir schaffen es ja gar nicht, dieses Modell tatsächlich effektiv zu leben. Wir haben ja häufig genug die Situation, dass wir genauso wenig aufeinander Acht geben, dass wir genauso wenig. Also, jetzt nehme ich mal einen Bereich, ich nehme jetzt deinen Bereich, weil ich mich damit nicht auskenne. Das ist super. Es gäbe ja die Möglichkeit in der Gemeinde, die fit ist, was Lobpreis angeht und da viel macht, zu sagen, wir möchten da immer besser werden. Und jetzt hast du die erste Möglichkeit ist, wir werden immer professioneller. Das heißt, du schmeißt im Notfall Leute gemeindeintern raus, die nicht mit der Professionalität mithalten können, die ich gerne hätte. Ja? Weiterführen könnte das noch schlimmer sein, dass man versucht, mit anderen Gemeinden in einen Konkurrenzkampf zu kommen und zu sagen, sozusagen, wir sind die Besseren, wir produzieren Musik oder was auch immer.
Hm.
Ne? Und das ist jetzt gegen gar keine Gemeinde oder irgendwas, wenn irgendjemandem was einfallen sollte, ist das alles zufällig. Aber die Gefahr besteht ja trotzdem, dass wir sozusagen und die Gesellschaft und das, was wir in der Gesellschaft sehen, übernehmen und in unseren Gemeindedienst nehmen.
Ja, also die Gefahr besteht. das will ich gar nicht leugnen. Und ich glaube, dein Beispiel ist natürlich wirklich sehr lebensnah. Dem will ich mich auch durchaus ehrlich stellen und was dazu sagen. Ich würde aber tatsächlich gerne das, was wir jetzt in Gemeinde haben oder das, was ich kennengelernt habe, schon auch nochmal stark machen wollen. Du hast es jetzt überzeichnet formuliert, ne? Ja. Gemeinden sind genauso schlimm und damit meinst du, wir finden in Gemeinde auch die gleichen Mechanismen.
Ja, ich habe an andere Bereiche gedacht. Für Macht und Autorität habe ich wenig Beispiele. Ich weiß es, was Scheidungsrate angeht,
ja, ja.
Und so weiter. Da ist die Gemeinde genau wie die Welt. Also da gibt es einfach keinen Unterschied. Die Christen benehmen sich nicht besser als Nicht-Christen.
Genau, es gibt diese Bereiche. Ich habe eben, aber meine Beobachtung ist tatsächlich jetzt auch gewesen und ist mir immer wieder in den letzten Jahren aufgefallen, ich habe in Gemeinde und Nachfolge so viel gelernt, was für mich völlig selbstverständlich ist, wo ich gar nicht mehr nachdenke und wo ich dann im Kontakt mit anderen merke, muss nicht nur im Beruf sein, das kann auch im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft sein, wo ich dann bemerke, boah, das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich. Mhm. Wie wir mit Konflikten umgehen, ja. Wie wir uns selbst reflektieren, das ist gar nicht selbstverständlich. Nee, ja, ja. Das ist was richtig Besonderes, was wir da haben. Und das ist auch was, sozusagen Shoutout to Gemeinde, wo ich Gemeinde, wenn sie funktioniert, und nicht jede ist ja komplett dysfunktional, wenn Gemeinde funktioniert, ist das total großartig. Dann lernt man eben doch was so irgendwie im Laufe der Jahre in der Mitarbeit, im Leiten, in der Konfliktbewältigung miteinander, was schon toll ist und mega praxisrelevant in meiner Wahrnehmung.
Ich habe, als ich an meiner Diplomarbeit gearbeitet habe, habe ich einer Freundin aus der Gemeinde Nachhilfe in Mathe gegeben, weil die Abitur schaffen wollte. Und mein Kollege aus dem Studium, sozusagen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat immer Gründe gefunden, mit uns im Büro zu sitzen und hat mir dann mal irgendwann erzählt, dass er das so spannend findet, wie wir miteinander umgehen, weil er die Art und Weise nicht kennt. Und ich fand es so skurril, weil genau dieser Punkt, ne, weil ich dachte, wir haben Mathe-Nachhilfe gemacht. Ja, also, hä? Aber schon allein die Tatsache, dass wir, also wie wir miteinander umgegangen sind in dem Ganzen, war für ihn faszinierend genug, um unproduktiv im Büro zu sitzen und nichts zu machen, um uns dabei zu beobachten, wie wir Mathe-Nachhilfe machen.
Aber dein Beispiel jetzt mit dem Bereich, den ich auch kenne aus dem Ehrenamt in der Gemeinde, das ist tatsächlich, da kann ich ehrlicherweise sagen, ich habe genau in dem Gebiet auch und nicht nur einmal komplett versagt in Führungsverantwortung. Ich habe genau, weil ich es exakt so gemacht habe und so einem Muster folgend, weiß nicht, ob man jetzt sagt, dass, wie man es aus der Welt kennt oder wie, total unreif, genau, also auch praktisch die Situation so mehr oder weniger, wie du sie beschrieben hast, wenn es irgendwie drum geht, wir sind ja eine relativ große Gemeinde und das heißt, die personellen Optionen werden natürlich auch mal mehr und je größer eine Gemeinde wird, desto mehr Leute gibt es natürlich auch, die nicht zum Zuge kommen und desto mehr Entscheidungsmöglichkeiten gibt es und man muss ab und zu auch mal überlegen, wer ist denn jetzt noch aktiv im Bereich, da kommt man nicht dran vorbei. Es werden nicht alle immer mitarbeiten können, weil man einfach nicht so viele Leute braucht, das ist okay, aber genau dort habe ich auch mindestens einmal, also mehr als einmal, und das letzte Mal ist nicht ewig her, sage ich mal, ist im Bereich weniger Jahre, habe ich auch genau so einen Fehler gemacht und mal jemanden so abgesägt, so mit, wir haben so drüber nachgedacht.
Ja.
Wer ist so, für dich habe ich leider heute kein Foto.
Ja.
Wer ist noch drin, wer ist noch draußen und du jetzt nicht mehr. Und es war verheerend. Also total, hätte ich mich, also wirklich, ich konnte es selbst nicht fassen, wie ich nach Jahrzehnten so dermaßen wieder in so ein Muster zurückfallen konnte, was ich eben früher auch schon mal angewandt habe. Es ist halt einfacher.
Ja, klar.
Es ist immer einfacher, eine Entscheidung zu treffen und jemandem eine Entscheidung zu übermitteln, als einen Prozess zu gehen und Leute einzubeziehen und Dinge zu erklären. Und manchmal ist es auch einfach Feigheit und manchmal, muss ich ehrlicherweise sagen, ist auch einfach Dummheit.
Ja.
Also in meinem Fall, wie ich jetzt spreche nicht von anderen Leuten, haben jetzt nur von mir gesprochen.
Wir bleiben bei uns.
Einfach, ja. Einfach Dummheit und man kann es selbst nicht fassen und das, ne, der Fall, den ich jetzt gerade schilder, der ist jetzt auch beziehungsmäßig gekittet, aber es war wirklich unfassbar.
Hat ein bisschen gedauert.
Ja, denk ich mal. Doch. Also vor allen Dingen für die betroffene Person.
Ja.
Ne, weil es war schon hart. So möchte man nicht behandelt werden.
Ja.
Dann kann man froh sein, dass das jetzt einigermaßen ausgestanden ist mittlerweile, ja.
Wir haben ja jetzt im Bibelprojekt, gucken wir uns ja den Korintherbrief an und da haben wir, Paulus geht ja auch ein bisschen sozusagen auf die Frage ein, wie Macht ausgeübt werden soll in der Gemeinde und er zieht ja genau, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, dass er sagt, Autorität ja, Härte nein. Hm. Also es ist notwendig, dass es Leute gibt, die Entscheidungen tragen und Paulus ist ja da auch sehr klar, der sagt, die tragen die Entscheidung, die tragen aber auch die Verantwortung, die. Und es gibt ja diese Aussage, dass wie von Gott, also das ist bezogen auf Prediger, aber dass da ein spezielles Gericht sozusagen stattfindet, zu sagen, nee, ihr habt Verantwortung und ihr werdet für diese Verantwortung auch zur Rechenschaft gezogen. Ne? Euch, also das, auch das Bild von dem von den Dienern, die ihre Talente ausgeteilt bekommen und dann entsprechend handeln müssen. Ne? Und das finde ich, ich merke in vielen, vielen Bereichen der Gemeinde, dass wir an so einen Punkten knatschig, also dass es da Reibereien gibt. Also weil auf der einen Seite hast du entweder die Leute, die sagen, ich habe die Autorität, ich habe die Verantwortung, also habe ich auch, darf ich auch die harten Cuts machen. Mhm. Und wenn du damit ein Problem hast, dann hast du nur einfach nicht verstanden, dass ich die Autorität habe. Und auf der anderen Seite kenne ich es halt auch, dieses Murren, dass Leute sagen, warum darfst du jetzt die Entscheidung treffen? Ja, also warum, also dieses, dass die Autorität auch angezweifelt wird mitunter. Das ich finde es anstrengend, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde noch einen dritten Fall anstrengend, aber das ist der, wenn Entscheidungen halt nicht getroffen werden.
Ja.
Und wenn so eine Verantwortung dann nicht wahrgenommen wird.
Ja.
Und die Frage ist ja, wir kommen ja auf so eine Sachen auch, wie macht man denn das?
Ja.
Wie sieht denn das jetzt aus, so ein Szenario, in der wie ich es eben besprochen habe, was, wenn man jemandem sagen muss, du hast nichts falsch gemacht, du wirst hier nicht Gemeinde gezüchtigt und deswegen aus dem Dienst entfernt, sondern es ist einfach, deine Zeit ist um, es gibt Menschen, die sind jetzt besser geeignet als du.
Ja.
Super hart.
Ja. Und auch, also ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, das zu kommunizieren, weil selbst so, wie du es jetzt gerade formuliert hast, finde ich es, und ich bin noch nicht mal Betroffener, ja, aber ich finde es schwer, nicht zu hören, es gibt Leute, die sind besser als du.
Ja, natürlich. Ja?
Und dann ist es, geht's nicht, dann reden wir nicht also über Berufung zum Beispiel, und das haben wir ja beim Thema Vollmacht, haben wir ja die Frage der Berufung auch mit dabei. Und es gibt ja durchaus Leute, wo man sagen kann, ja, da sehen wir die Berufung, aber wir sehen, ich wollte gerade sagen, nicht das Talent, das stimmt nicht, sondern wir sehen noch nicht das Geschick, was notwendig wäre. Ja, also ein bisschen ein rauer Klotz noch.
Ja, ja. Und da hilft es, glaube ich, auch für diejenigen, die in einer Führungsverantwortung sind, in einer Leitungsverantwortung sind, wie auch für alle anderen. Ich glaube, wenn man diesen Berufungsbegriff jetzt nicht zu sehr überhöht, weil das ist ja dann, das macht es ja dann so extrem schwierig, ne? Wenn das so ein, oh nein, ich bin aus meinem Dienst raus, alles bricht zusammen. Das hängt ja damit zusammen, dass man so eine merkwürdige Vorstellung davon hat, was da jetzt alles dranhängt. Da wäre ich persönlich an der Kultur interessiert, wo man halt, wo man da eine gewisse Entspanntheit hat, wo man sich auch permanent eigentlich hinterfragt. Das ist was wir bei uns in der Gemeinde zum Beispiel auch versuchen. So, ne? Nur weil du jetzt mal Verantwortung für einen Bereich hast, oder ich, das heißt ja nicht, dass ich den jetzt habe, bis ich freiwillig abtrete und keine Lust mehr habe oder so.
Ja.
Sondern das ist eine Dynamik, wo man eigentlich permanent gucken muss, gemeinsam gucken muss, wo man auf Augenhöhe sich, vor allen Dingen auch auf Augenhöhe, einander Feedback geben muss und wo es eigentlich schön ist, wenn so eine Veränderung möglich sind, ohne dass gleich Menschen oder ich in eine Identitätskrise geraten, weil sich jetzt mal was verändert.
ich finde auch bei das Thema Berufung, also es ist ja mehr, also das eine Persönliche, dass ich sage, oh, ich habe da eine Berufung und wenn ich jetzt den Dienst nicht mehr ausüben kann, dann geht die Welt unter. Aber es ist ja auch eine, ich meine, es lädt auch zu Missbrauch ein, Berufung, weil du sagen kannst, also ja, so ein bisschen, du kannst es hochhalten und sagen, Gott hat gesprochen, dagegen kannst du nichts mehr sagen.
Ja, genau.
Also ich lese gerade mit meinem jüngsten Sohn die Narnia-Bücher und wir haben jetzt wir sind beim letzten Buch angekommen und da fängt der Plot damit an, dass du sozusagen eine falsche Gottfigur hast. Und
den Affen.
Genau, der Affe.
Beziehungsweise der Affe ist der Prophet.
Der Esel sozusagen. Der Esel. Dass du einen Esel, na, also die Gottfigur ist eigentlich ein großer Löwe und der Affe hat ein Löwenfell gefunden, hat es dem Esel übergezogen und der Esel wird jetzt immer als der Löwe präsentiert. Der Affe ist das Sprachrohr. Und
genial, ja.
Ja, genau. Es ist, diese Totschlagargument, das haben wir halt auch. Und trotzdem denke ich, wir kommen, aber wir können das auch nicht alles weglassen, weil wir haben Gott, der mit reinredet. Und ja, der auch sagt, hey, das ist jetzt anders. Also was ich denke, ist die schöne Petrus-Berufung, ne, zu sagen, bisher hast du Fische gefangen, jetzt ändern wir das. Und ich finde, wie Jesus das macht, finde ich total geschickt, weil er ja nicht sagt, nee, du bist jetzt kein Fischer mehr, sondern du bist jetzt mein Jünger. Das ist jetzt was völlig anderes. Sondern Jesus formuliert das ja so, dass er sagt, nee, die Prinzipien sind immer noch ganz ähnlich. Wir ändern die Blickrichtung ein bisschen mit diesem Menschenfischer, mit der Menschenfischer-Idee. Ne? Und da denke ich dann auch, ich glaube, wir sind viel zu sehr geneigt, wenn wir von Berufung reden, die Berufung an Titel ranzuklatschen.
Ja, ja.
Und zu sagen, hey, ich bin zu dieser Rolle berufen, anstatt zu sagen, nee, das ist das, was Gott mit dir möchte. Und das kann er auf unterschiedliche Art tun. Das kann er tun, wenn du diesen Titel hast, das kann er tun, wenn du den Titel nicht hast oder wenn du irgendwo anders bist oder irgendwo. Ne?
Ja.
Und da zum einen, deswegen finde ich es spannend zu sagen, also wir müssen diese Lockerheit zurückgewinnen, wenn wir über Autorität in der Gemeinde reden, aber gleichzeitig auch Gott da irgendwie größer machen wieder. Also ich habe das Gefühl, Gott ist da sehr klein geworden und ist halt nur als Bestätiger von Titeln. Und man müsste eigentlich einen Schritt zurück machen und sagen, nee, das sind Lebensberufungen und das funktioniert, Gott denkt da anders als ja, wir. Ne?
Ich glaube, was uns helfen sollte, das entspannter zu sehen oder eine gesunde Sichtweise aus meiner Sicht, muss beinhalten, dass eben so ein Berufungsgeschehen, wenn man das denn in Berufung nennen will, ist ja bei uns, ist ja ein Beziehungsgeschehen, also auch untereinander. Ja. Es ist ja bei uns nicht so, oder ich kenne jetzt persönlich kein Beispiel, wo in einer, weiß ich nicht, in einer Gemeindeversammlung oder so eine Stimme vom Himmel spricht und alle anderen sind praktisch unbeteiligte Empfänger dieser Botschaft und können nur noch sagen, ja, okay, Herr, wir gehorchen, so ist es jetzt. Aber also, ich kenne jetzt nur den Fall, dass Berufung aus dem gemeinschaftlichen Zeugnis, Austausch, aus einem gemeinsamen Empfinden kommt, von einer berufenen Person, und manchmal ist die ja auch unter Umständen die Letzte, die es wahrnimmt, und mehreren anderen, die sagen, ja, wir empfinden das so, und daraus kommt dann ja auch das Mandat und die Bevollmächtigung, beziehungsweise eben, du sagst ja gerade, man muss Gott groß machen, aber das ist ja Teil des Prozesses, wo man anerkennt, okay, ja, wir spüren hier hat Gott was in jemanden gelegt und wir wollen dem Raum geben, wir müssen dem Raum geben. Aber dass das eben ein gemeinschaftlicher Prozess ist und dass keiner jetzt einfach so aus dem stillen Kämmerlein kommen kann und sich irgendwo hinstellen kann und sagen kann, ach übrigens, ich bin jetzt hier der Neue oder die Neue XYZ.
Apostel, Prophet,
sowas,
was auch immer.
Gibt es halt nicht. Und ich meine auch, also mein Verständnis jetzt von, wie Leib Christi funktioniert ist, das ist auch so nicht gedacht.
Ja.
Das soll es auch nicht geben.
Ich muss auch gestehen, das ist einer der größten Fragezeichen, die ich an den Leib Christi und an Gottes Entscheidungen, was den Leib Christi angeht, habe, ist, dass Gott sich dazu entschieden hat, das mit uns zusammen zu machen.
Ja, außer wenn es um einen selbst geht, finde ich, kann man es hinterfragen.
Ja, aber ich finde das so, weil ich mich umgucke und immer denke, Mensch, das ist doch die viel anstrengendere Entscheidung.
Ja, so ineffizient.
Ja, genau.
Selber machen ist effizient.
Genau, ne? Und sozusagen, wenn wir über Macht und Vollmacht reden, zu sagen, Gott hat alle Macht, Gott hat die Vollmacht, dann so. und sich Gott trotzdem sagt, nee, ich will mit euch zusammenarbeiten. Das ist das Paradiesische zu Adam und Eva zu sagen, hey, ihr seid für den Garten verantwortlich. Ich mache den Rest des Universums, aber den Garten, den überlasse ich euch als eure Spielwiese. Und hier könnt ihr schalten und walten und seid gute Verwalter. Ja, und das finde ich total spannend. Und gleichzeitig kommt es halt genau, läuft darauf hinaus dann, dass es Prozesse geben muss. Dann müssen wir miteinander reden. Wir müssen gucken, was sagt Gott den Einzelnen, weil wir eben, weil Gott sich dazu entschieden hat, nicht mit so einer hau drauf, ich spreche jedes Mal laut in den Raum Möglichkeit zu herrschen.
Ja. Im Grunde, ne? Ja, ja, ich habe natürlich jetzt eben rumgejoked. Ich finde es natürlich total super. Also dieses Grundprinzip, dass Gott durch Menschen Dinge tut, finde ich total überzeugend. Also überall, wo ich das Gefühl habe, dass das nicht passiert, wo so das menschliche Element, wo so getan wird, als ob es das nicht gibt, als dass Gott so nur so unmittelbar, unverfälscht, ohne menschliche Beteiligung wirkt, da bin ich immer so,
ja, du hast halt irgendwo immer einen Affen dazwischen sitzen, ne?
Ja.
Halt, um bei dem Narnia-Bild zu bleiben.
Genau. Es gibt immer einen Affen
dazwischen. Du hast immer einen Affen dazwischen.
Genau.
Und ich finde es ganz spannend, was ich jetzt bei, um nochmal kurz auf das Narnia-Buch zurückzukommen. Er gibt sich als Mensch aus. Und das ist für die Autorität total wichtig, weil ja in dem Narnia nur die Adams-Söhne und die Evas-Töchter, wie es immer genannt wird, also die Menschen, die sind, die in Narnia Autorität bekommen.
Ja.
Und deswegen ist es für den Affen total wichtig, ein Mensch zu sein, weil er ja dann die Autorität ausspielen kann. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, es ist auch ein anstrengender Prozess, ne? Weil wir halt immer, wir holen die Menschen mit dazu und da haben wir aber auch, also ne, du sagst sozusagen überall da, wo es unverfälscht Gott sein soll, hast du deine Fragezeichen. Kann ich total nachvollziehen. Wie gesagt, irgendwo sitzt immer ein Affe dazwischen. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch Prozesse, wo Gott außen vor gelassen wird.
Ja.
Das ist sozusagen das andere Extrem, dass du sagst, ich habe in ausreichend vielen Sitzungen drin gesessen, jetzt natürlich nicht in der letzten Zeit in meiner Gemeinde oder irgendwas, aber wo am Anfang gebetet wird, am Ende gebetet wird und dazwischen reden Menschen miteinander. Hm. Ne? Und es wird ganz auf ganz menschliche Art und Weise versucht, Sachen zu klären. Und ich glaube daran, dass wir als Menschen auch von Gott gebraucht werden. Also ich überspitze das jetzt ein bisschen und tue jetzt ein bisschen so, als wäre Gott dann außen vor. Aber die Gefahr ist halt trotzdem auch da, dass wir sagen, okay, wir haben in der Welt gesehen, die machen das so und deswegen kopieren wir das jetzt.
Ja, da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Wir haben uns im Lobpreisbereich auch mal so einen Prozess angestoßen vor einigen Jahren, auch vor dem vorhin genannten Hintergrund, wie kommen eigentlich Leute rein und so weiter, wo wir Anforderungen formuliert haben. Und da merkt man das, da muss man richtig aufpassen, dass das nicht einfach nur ein Katalog von handwerklichen Fähigkeiten ist. Und da geht es einfach nur danach, ja, wer kann es jetzt am besten? Also wer singt am besten? Oder wer spielt sein oder ihr Instrument am besten? Performt am besten? Whatever. Sondern dass es da eine viel umfassendere Betrachtung gibt und dass eben genau auch dieses, was bringen Leute an Berufung, an, ich nenne es jetzt mal Charisma, für so einen Dienst mit. Das ist das, was man so schwer greifen kann. Das Handwerk ist meistens, also für mich, der ich musikalisch bin, ist es leicht, ich kann sagen, jemand kann singen oder nicht oder schief. Ne? Ja. Instrument ist gut, schlechter, kriege ich einigermaßen hin. Und das andere ist ja, kannst du ja schwer auf einer Punkteskala messen. Du hast Menschen, die einen bestimmten Dienst tun, ich bleibe jetzt mal bei dem, von dem ich was verstehe, wo was rüberkommt.
Ja.
Wie willst du das messen?
Ne, ja,
das
genau,
ist eben nicht Handwerk, da ist was von, man hätte früher, oder manche sagen das immer, ne, Salbung. Das ist dieser Begriff. Da ist, und Salbung ist ja auch eng verbunden mit dem Berufungs- und dem Vollmachtsthema in der Bibel als Bild. Da ist Salbung, da kommt irgendwas rüber, was offenbar mehr ist als einfach nur menschliche Fähigkeit. Da kommt was, da transportiert sich was von Gott, eine Effektivität, eine Wirksamkeit, die die nehmen wir wahr und die muss man anerkennen und die kann man jetzt auch nicht ausspielen oder da kann man jetzt nicht die anderen Fähigkeiten gegen aufwiegen. Hm. Und das ist, glaube ich, dieser Bereich, wo ich sagen würde, dann bin ich auch ganz deiner Meinung, auf sowas muss man auch gucken. Hm. Wo kommt Gott eigentlich zum Zuge? Hm. Wann merken wir gemeinsam auch, oh, da wirkt jetzt Gott in einem Prozess oder durch einen Menschen, durch einen Mann, durch eine Frau, durch einen Jungen, ein Mädchen und so weiter. Mhm. Und auf sowas müssen wir primär, also auf sowas müssen wir auf jeden Fall Augenmerk lenken, um nicht zu verpassen, mhm. wo Gott tatsächlich am Wirken ist und stattdessen dann die falschen Leute nach vorne stellen, nur weil wir wissen, okay, mit denen funktioniert's.
Ja.
Der Livestream wird gut aussehen und gut klingen.
Ich finde es sowieso schwierig. Also ich habe mal irgendwann ein Interview gehört und da erzählte jemand als Beispiel, dass eine amerikanische Gemeinde, irgendeine Übergemeinde, also jemand, der für mehrere Gemeinden zuständig war, ich weiß nicht, ob der als Bischof fungiert hat, wie auch immer, aber so, sozusagen so eine Rolle eines Bischofs oder eines Superintendenten oder so, dass der von seiner Gemeinde gefordert hat oder dass er den Erfolg der Gemeinde an der Zahl der Taufen pro Jahr festgemacht hat. So, und bei mir rollten sich die Fußnägel auf und ich habe das ein Freund von mir erzählt, der Agnostiker ist, Gemeinde nichts am Hut hat, und der verstand mein Problem nicht. So, und ich aber nach wie vor denke, wenn du in der Wirtschaft bist oder sowas, da kannst du hast immer diese KPIs, ne? Also du hast immer irgendwelche Punkte, an denen du festmachst, wie erfolgreich bist du. In der Aktiengesellschaft ist es halt deine Ausschüttung für die Aktionäre oder was auch immer, aber es gibt immer irgendwelche Sachen, wo du das festmachst und ich habe das dumpfe Gefühl, dass Gott dafür gesorgt hat, dass eine gut funktionierende Gemeinde das nicht kann. Also, dass wir nämlich genau zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen müssen, wir müssen irgendwie darüber reden, ist da eine Salbung? Ist da, und was ist das? Ne? Und denn unsere Hauptaufgabe als Gemeinde, das ist immer mein so ein bisschen mein Mantra, ist, wir sind dafür da, dass Gott da ist. Das ist unsere Aufgabe. Und das kann äußerlich auf Sachen, auf Arten passieren, wo wir denken, oh mein Gott, ja, wie bekloppt ist das? Methodistische Kirche, ne? Und eine der Gründungsgeschichten ist ja, dass Luthers Vorrede zu, jetzt, da zeige ich jetzt gerade, was für ein guter Methodist ich bin, weil mir die Namen nicht einfallen.
Ich sag's nicht weiter, jetzt bleibt ja unter uns.
Das bleibt unter uns. Psst. Aber da wurde im Prinzip nur so eine Vorrede zu einem Kommentar vorgelesen und da ist Gott voll am Wirken gewesen und das, als Außenstehender würdest du sagen, hä? Ja, so. Aber Gott ist das egal, der macht das einfach. Und ich finde, das ist so eine Herausforderung, die wir zumindest was Erfolg angeht, auch haben, dass wir eigentlich gar nicht so richtig, wir können es nicht so richtig an irgendwas festmachen.
Ja, also die ich würde ja sagen, es gibt, ne, man nennt es nicht KPIs, aber ich würde ja die ketzerische
Ein KPI ist ein Key Performance Indicator,
muss man
nur sagen. Mal das Akronym aufzulösen, und das ist sozusagen eine möglichst einfach zu berechnen, eine möglichst einfach darzustellende Zahl oder Größe, um zu bestimmen, ob ein Konzern oder ein Projekt oder was auch immer erfolgreich ist.
Ja, irgendwas, genau. Was man messen kann.
Genau.
Stimmt, gut, dass du aufgepasst hast. aber ich würde ja die These wagen, wir finden sowas auch schon in biblischen Texten, nur heißt es da Früchte, also auf die wir achten müssen. Weil wir daran ja ziemlich viel erkennen, ne?
Ja.
Also
ja, genau.
Den guten,
ja, sogar, ja,
falsche,
ja,
Propheten und was weiß ich, ja, was, aber auch sind die Früchte gut, dann ist der Baum offensichtlich gut.
Ja,
oder
genau.
Sind die Früchte schlecht, dann ist leider auch die Quelle offensichtlich schlecht. Und ich finde wichtig, dass wir einen Umgang finden, eine Verbindlichkeit. Accountability, ne, würde man auch im Englischen sagen,
ja.
so eine Rechenschaft, also so eine Verbindlichkeit finden, wo wir auch uns trauen, auf die Früchte zu schauen und auch die zu bewerten. Ne? Mhm. Jetzt nicht zahlenmäßig sagen, ja, 3,5.
Ja.
Das ist sicher schwer zu quantifizieren, aber ob ich in meinem Dienst am richtigen Platz bin oder noch am richtigen Platz bin, hat ja auch, kann, wenn ich es nicht selber merke, ne? Also weil ich jetzt einfach nicht mitkriege, dass Gott mir längst gesagt hat, du, es wäre jetzt Zeit, was anderes zu machen oder Platz zu machen für eine jüngere Generation, dann wird es ja irgendwann an den Früchten auch zu sehen sein. Das, also ich wette, jede Gemeinde kennt es irgendwann oder hat im Moment Menschen oder was weiß ich was. Und man denkt, eigentlich wäre es besser, jemand anders würde das machen, weil das einfach jetzt nicht mehr der, die Richtige an diesem Ort.
Ja.
Und man könnte das eigentlich auch, wenn man einen Prozess hätte, wo man hinguckt, könnte man eigentlich sozusagen fast objektiv hingucken und sagen, naja, da ist jetzt keine Multiplikation mehr. Im Gegenteil.
Ja,
ne, genau. Wandern jetzt Leute ab oder wenn man denn mal eine Umfrage macht, dann sind alle unglücklich und so weiter. Also irgendwie müssen wir ja es hinkriegen, Früchte zu erkennen, und es muss auch irgendwie relevant sein. Mhm. Und gleichzeitig sind es, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, sind es Bereiche, also Salbung, dieses nebulöse Wort, die nicht so einfach festzumachen sind und dummerweise, wo auch das Empfinden von 5 Leuten natürlich auch auseinandergehen kann und 3 sagen, total super, und 2 sagen, what?
Ja.
Sehe ich überhaupt nicht.
Ich finde auch, ich muss ja bei Frucht, komme ich ja sofort gedanklich bei Frucht des Geistes, was ja so eine lange Liste von Sachen ist, wo man ja erstmal grundsätzlich sagen muss, wir möchten Wachstum in allen Bereichen sehen.
Ja.
Und nicht einfach nur in manchen, weil das Problem ist ja, wir können faken. Ne? Und wenn wir über Salbung reden, du hast Charisma benutzt, und was wir da meinen, ist natürlich Charisma im Sinne von Geistes, dass der Geist wirkt. So, jetzt bist du eine Rampensau. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dir eine Salbung absprechen wollen würde, aber du kennst es ja, man kann es faken. Man kann Charisma faken, und du kannst auch die Frucht des Geistes kannst du bis zu einem gewissen Grade faken. In der Regel halt nicht alle Bereiche und so weiter. Und gleichzeitig haben wir die Schwierigkeit, dass wenn wir über Wachstum reden, dass wir ja also erstmal keine Geschwindigkeit vorgeben können. Unterschiedliche Pflanzen wachsen unterschiedlich schnell und in unterschiedlichen Umgebungen wachsen sie unterschiedlich schnell und so weiter. Es sagt nichts darüber aus, ob sie tot sind oder krank oder irgendwas. Und das andere ist auch, wenn ich jetzt jemanden habe, der zu Jähzorn neigt, den muss ich, was das Thema angeht, in der Bewertung wächst, der ganz anders bewerten als jemand, der mit Jähzorn überhaupt kein Problem hat, der vielleicht eher jemand ist, der Sachen unter den Teppich kehrt und gar nicht zornig wird, wo man sagen muss, dein Wachstum ist an einer anderen Stelle. Ja. Und,
das ist jetzt aber natürlich wirklich ein super heißes Thema auch angesprochen mit dem, also ist ja eine steile These, Vollmacht kann ich, oder Charisma hast du gesagt, aber letztendlich könnte man das jetzt auch übertragen auf unser Thema Macht und Vollmacht kann ich faken. Und die Frage ist ja eben, woran erkenne ich den Fake? Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten, ich hoffe sehr, ich glaube fest, dass es Möglichkeiten gibt, das zu unterscheiden, im Zweifel nämlich an der Frucht. Mhm. Ich bin überzeugt davon, dass wenn ich, was mir, glaube ich, zur Verfügung steht, wenn ich manipulative, also ich würde es nicht machen wollen, aber wenn ich jetzt Mittel der, was ich, der Musik und der Rhetorik und so weiter einsetze und rein auf Stimmungsebene Dinge tue, dass es so weit gehen kann, dass wahrscheinlich Leute sich begeistert über die Lobpreiszeit äußern.
Mhm.
Sie wird aber keine nachhaltige Wirkung wahrscheinlich haben. Ja. Oder wenn ich X von solchen Zeiten gestalte, wird man irgendwann merken, also da kommt jetzt irgendwie nur heiße Luft raus. Ja. Und insgesamt prägt das eine Kultur, weiß ich auch nicht, der Heuchelei, weil das wird sich dann multiplizieren. Ich würde nie ausschließen, dass in so einen Lobpreiszeiten Leute auch total gesegnet werden, weil Gott sich ja dann immer auch nicht begrenzen lässt und dran hält. Aber ich hoffe ja sehr, ich gehe davon aus, man würde den Fake den Fake irgendwann entlarven können. Aber genau deswegen finde ich eben auch so wichtig, dass man sich drüber unterhält.
Ja.
Was ist denn Charisma oder wann ist denn jemand gesalbt? Egal welcher Dienst es jetzt ist. Bei Lobpreis und Predigt ist es so klassisch, ne? Dann hat man da, verbindet man irgendwas damit, warme Gefühle oder ein Ergriffensein oder so. Aber das kann es ja nicht sein.
Ja, genau.
Da müssen wir hingucken.
Ich hab mal ein Buch von Martin Lloyd-Jones, persönlich Prediger und Predigen. Persönlich empfehle ich total für Leute, die predigen, ganz großartiges Buch. Ist Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben oder also basiert auf einer, nee, ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre irgendwann, sind die Materialien dazu entstanden. Und der bringt ein paar Punkte, die ich ganz spannend fand, weil er sagt, er hat es sich, also das Prediger, der in London tätig war, und der hat gesagt, ihr habt das bei mir beobachtet, in anderen Gemeinden, die funktionieren total gut, wenn du über andere Denominationen herziehst, zum Beispiel. Ja? Also Hetze funktioniert total toll, das zieht die Leute an.
Ja.
Und er brachte dann Beispiele, dass er sagt, er hat Leute, die veröffentlichen da ihr monatliches Magazin und ziehen da groß über Leute her, die Auflagen gehen in die Höhe.
Ja.
Und gleichzeitig muss der dann aber bei seinem Gottesdiensten immer mehr Veranstaltungen canceln, weil privat hören wollen Leute ihn nicht. Das ist halt spannend auf die Entfernung. Und dieses Ganze, ich kann auch, also je nachdem, wohin ich gucke, kann ich auch Erfolg produzieren.
Ja.
Das geht. Und gleichzeitig, und da kommen wir dann wieder ein bisschen zu dem Thema zurück, dass Gott uns als ganze Gemeinde, als ganzen Leib benutzen möchte. Wir sind aufgerufen, das zu prüfen. Ja, Jahreslosung von diesem Jahr, prüft alles, aber das Gute behaltet. Und da kommen wir genau dazu, dass wir sagen, wir können nur, weil jemand den Anschein erweckt, Salbung zu haben oder den Anschein erweckt, berufen zu sein oder den Anschein erweckt, irgendwas, ist es gut, dass wir drüber reden. Und zu sagen, was ist denn da jetzt gerade?
Ja. Ne? Und wir sind ja im Korintherbrief oder den Korintherbriefen und beim lieben Paulus. Und er macht ja auch diesen Unterschied zwischen, ne, also nicht nur im Wort, sondern eben in der Weisung der Kraft.
Ja.
Wenn ich übertrage das jetzt mal ein bisschen plakativ, so dieses, also eben nicht nur in dem, was man vielleicht allein mit all diesen menschlichen Methoden, Rhetorik und allem, was Menschen ansonsten so an Charisma, ganz natürlichem Charisma haben können, was man damit erreicht, sondern in Erweisung der Kraft, was immer er jetzt damit meint, aber ich glaube, das ist das, worüber wir gerade auch gesprochen haben.
Ja.
Etwas, was sich zeigen muss in einem Dienst, um ihn zu unterscheiden von, okay, das ist jetzt einfach nur menschliche Begabung oder dieser, was du eben meinst, das ist gefakter Erfolg oder Erfolg, der auf einfach ganz normalen weltlichen, weltwirtschaftlichen, medienpsychologischen Mechanismen basiert.
Ich finde es total spannend, mir ist das jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ist mir das genau der Punkt aufgefallen, an der Reaktion, wie Jesus auf die Jünger von Johannes reagiert. Ja, Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und hat im Prinzip eine Endlebenskrise und sagt, habe ich ja eigentlich vernünftig gehandelt, und schickt dann seine Jünger los zu Jesus und sie fragen sozusagen, bist du tatsächlich der Messias? Und ich finde das eine total tolle Frage, weil Johannes sagt, ich bin gerade dabei, mein Leben darauf zu verwenden, dass du das bist, und ich möchte nur noch mal sicher gehen. Und die Antwort von Jesus ist halt genau, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote wecken, werden aufgeweckt, und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Aber sozusagen, es geht, ich glaube, ich habe eine Sache vergessen, aber es geht erstmal grundsätzlich darum, lauter Sachen zu machen, die wir menschlich nicht tun können. Und ja, wir können das Evangelium verkündigen, aber der Rest ist, da bewegen wir uns im göttlichen Territorium. Und das, ich finde es für mich total spannend, und zu sagen, okay, wo ruft Gott uns hin? Auch was Autorität angeht, auch was Leiterschaft angeht, zu sagen, bewege mich in Bereiche, da habe ich keine Ahnung. Hm. Und dann dieses zu sagen, okay, Gott hat mich hierher gestellt und Gott will irgendwas von mir. Ich fühle mich nicht bereit dazu, aber Gott wird schon wissen. Also so ein bisschen Petrus auf dem Wasser mäßig, ja. Lauf mal.
Ja.
Und da finde ich es halt in diesem Zusammenhang ganz spannend, wenn wir über Macht und Vollmacht reden, dass wir haben das, wir brauchen Autorität in der Gemeinde. Wir brauchen Leute, die Entscheidungen treffen. Wir brauchen Leute, die die Verantwortung tragen. Das ist sozusagen der Hauptpunkt im Grunde genommen. Ne? Und gleichzeitig denke ich, ist es trotzdem die Verantwortung der Gemeinde auch zu gucken und zu prüfen und zu sagen, sind das die Leute, die die Verantwortung gut tragen? Also jetzt mal Makro und Mikro, also sowohl in irgendwelchen großen Rollen, aber halt eben, also als Bereichsleiter oder irgendwas als Pastoren, aber halt auch im Kleinen, sind es die Leute, die Gott berufen hat dazu.
Ja.
Und sind es schräge Leute, vielleicht auch Leute, die eher da nicht hingehören.
Ja. Ja, aber, ja genau. Die Menschen, denen aber die meiste Vollmacht auch zugebilligt wird, und mir scheint, diesen Aspekt gibt es halt auch, also das Vollmacht wird quasi nicht nur von, wenn ich es jetzt mal sage, platt, von oben verliehen, ja, und ist dann da, sondern sie wird eben auch, es stimmt jetzt von unten zu sagen, das ist jetzt gefährlich, also von denen.
Von der Masse.
Ja, von der Masse. Ja. Zugebilligt und anerkannt. Und dieser Mechanismus, der basiert ja im Allgemeinen darauf, dass vorher auch was sichtbar geworden ist. Und je mehr, also von Vertrauenswürdigkeit, Fruchtbarkeit und deswegen, und dass Menschen transparent gewesen sind und offen und man merkt, okay, ja, die sind so. Und deswegen billigt, weiß ich nicht, einer Gemeindeleitung, wird einer Gemeindeleitung von einer Gemeinde auch viel Vertrauen entgegengebracht und viel Vollmacht auch zugesprochen, weil sie in einer bestimmten Art und Weise agiert, weil die Menschen in einer bestimmten Art und Weise transparent gelebt haben oder die ganze Zeit leben, unter anderem, weil man weiß, das sind Menschen, denen kann auch ich sozusagen diese Macht über mich oder die Verantwortung für mich, für das Ganze, denen kann ich das auch anvertrauen. Und ich finde das auch wichtig, diese Dynamik immer im Blick zu haben. Und deswegen ist mir auch dieses persönlich, wir müssen da verbindlich sein und einander Rechenschaft geben. Und man muss eben auch hingucken und es muss möglich sein, das bei Menschen zu sehen, die Frucht zu sehen. Denn wann immer das passiert, wann immer das transparent ist, dann ist eben das Positive, dass da auch echte Bevollmächtigung wirklich möglich ist. Mhm. Und dann muss man auch nicht muss man nicht um seine Autorität irgendwie kämpfen und die verteidigen gegen Menschen, die das dauernd in Frage stellen. Und gleichzeitig sind die Leute, die einem das zubilligen, dann auch nicht irgendwie so, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch formuliere, einfach dumme Schafe, die einfach froh sind, dass sie nicht mehr denken müssen und froh sind, wenn sie irgendjemandem alle Entscheidungen an jemanden delegieren können. Ja. Der das dann oder die das macht. Das ist halt, finde ich, eine sehr reife Kultur.
Und gleichzeitig aber so, dass wir keine Basisdemokratie sind.
Nee.
Ja, sondern sozusagen, ja, ihr tragt das mit, ihr entscheidet das mit. Aber trotzdem sind es Leute, die nicht einfach von euch, also aus eurer Güte heraus, Autorität zugesprochen bekommen und ihr die bei der nächsten Wahl wieder wegnehmen könnt, sondern das sind Leute, die, wo es wichtig ist, dass die Prüfung stattfindet, sind die von Gott an dieser Stelle gewollt? Oder sind sie für diese Stelle? Und sie werden von Gott für diese, also für das, was da passiert, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und gleichzeitig dieses Vertrauen entgegenzubringen und zu sagen, ja, wir sehen das, dass Gott euch da haben will. Deswegen hören wir auch gerne auf euch. Deswegen, aber wir sind auch gleichzeitig euer Prüforgan. Wir möchten, dass wir transparent leben und dass wir auch mit der Macht und Autorität transparent umgehen. Und,
ja. Ja. Also ich finde, nach meiner Beobachtung wächst Vollmacht eher da, wo Menschen bereit sind, ihre Verantwortung immer in Frage stellen zu lassen. Mhm. Und also ich werde unruhig, sagen wir mal, wenn Leute anfangen, auf Vollmacht oder Amt oder Berufung zu pochen, dann denke ich immer, okay, wenn das nötig ist,
ja, Ja, genau.
Könnte jetzt schon irgendwas schiefgegangen sein.
Ja. Ja, das ist halt, ne, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Also diese Haltung zu sagen, die Hiob ja dazu einer anderen Situation, aber trotzdem seiner eigenen Macht gegenüber zu sagen oder seiner eigenen Position gegenüber zu sagen, Gott gibt es und Gott nimmt es auch. Und das ist okay, Gott, meine Berufung steht und fällt nicht damit, sondern Gott ist der Herr meiner Berufung. Und wenn Gott der Meinung ist, dass ich die woanders ausleben kann, oder wenn auch die Menschen der Meinung sind, dass ich die nicht mehr in der Position ausleben soll, dann ist es trotzdem Gottes Verantwortung. Und dann zu sagen, okay, dann mache ich was anderes. Oder dann rede ich erstmal mit Gott nochmal drüber. Oder sowas. Ne? Aber wir brauchen diesen transparenten Umgang. Und wir brauchen auch, und deswegen finde ich es auch so notwendig, dass wir als Gemeinde und als Leib Christi reif sind, auch genau für solche Sachen. Und ich finde das spannend. Ich bin mal, also die Jahreslosung finde ich spannend. Ich würde mir wünschen, dass wir das als Gemeinde noch mehr trainieren, zu sagen, wo redet Gott eigentlich? Wo ist Gott wirklich drin? Und dann auch, und ich, die Formulierung prüft alles, aber das Gute behaltet, finde ich so spannend, weil zu sagen ist, das Schlechte wird halt zur Seite geschoben. Es bringt nichts, darüber wahnsinnig lange nachzudenken oder irgendwie sowas, sondern zu erkennen, was ist das Gute, und dann zu sagen, das nehme ich und alles andere lasse ich liegen und mach weiter.
Ja, und es bringt zum Ausdruck, es gibt halt, weil wir Menschen sind, das Gute einfach nicht unvermischt. Es gibt es bei Gott in seiner Reinform.
Ja.
Kein Schatten, keine Dunkelheit oder nichts Böses bei ihm, aber bei uns schon.
Ja.
Und es tut meines Erachtens gut, und es ist eine gesunde Haltung überall, also von jedem Menschen, von jeder Führungspersönlichkeit, egal jetzt, ob es Gemeindeleitung ist oder welche Ebene, zu erwarten, dass es da Licht und Schatten gibt, dass es da Gutes geben wird, welches wertzuschätzen ist, und dass es da Schlechtes geben wird, welches dann allerdings auch wahrzunehmen sein wird, damit man es nämlich bewusst dann auch beiseite tun kann.
Genau.
Also, dass man mit beiden einen bewussten Umgang findet. Ansonsten kann man, sonst wäre es keine Prüfung. Ne? Man muss irgendwann mal sagen, ach, das übrigens ist das Gute.
Ja.
Das dazu zählt dann auch zu sagen, und das übrigens nicht.
Ja.
Das gehört auch dazu. Im zweiten Teil, also wahrscheinlich, man kann es mit Wertschätzung, glaube ich, auch nicht übertreiben. Insofern sollten wir vor allen Dingen sehen, dass wir da gut sind. aber ich kann sagen, ich glaube, im zweiten Bereich könnte es auch, weiß ich nicht, ist, glaube ich, auch ein Lernfeld, wie geht man mit dem um, wenn es mal nicht gut ist.
Ja, also ich meine, wir hatten es ja am Anfang mit der Frage, wie nehme ich jemanden aus einer Situation raus, wo ich das Gefühl habe, der gehört da nicht mehr hin.
Ja, vorher, ne? Ich will es ja vermeiden.
Ja, aber es gehört ja alles dazu. Es ist ja alles der Umgang mit dem Schlechten. Und die Sache ist ja auch, nur weil was mal gut war, heißt das nicht, dass es immer gut bleibt.
Genau.
Es wird Situationen geben, wo man merkt, okay, hier wird irgendwas, also aus persönlichen Gründen oder was auch immer, aber hier entwickelt sich was in eine Richtung, die können wir so nicht mehr stehen lassen. Und dann zu sagen, okay, wie gehe ich sauber auch Menschen gegenüber damit um?
Ja. Ja.
Und ja. Zum Abschluss, Frage. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du noch mal unterstreichen, das möchtest du noch mal ansprechen, das zusammenfassen, loswerden?
Ich bleibe mal jetzt bei dem Punkt, der gerade so am Ende auch mitschwang, es gibt es nicht unvermischt. Ich habe festgestellt, dass es gut ist, wenn wir uns Schwarz-Weiß-Denken nur in Bezug auf Gott erlauben, was gut und böse und richtig und falsch angeht, und ansonsten uns darin üben, eben zu unterscheiden und das Nuancen von gut und besser und schlecht und schlechter wahrzunehmen, in dem, wie wir führen, wie wir mit Autorität umgehen. Uns selbst nicht zu wichtig zu nehmen, auch unser Verständnis davon, was jetzt richtig ist, unser Verständnis von dem, was Gott jetzt will, wie ich meine, dass ich ihn verstanden habe, nie absolut zu setzen, sondern immer auch im Kontext einer Gemeinschaft zur Disposition zu stellen, ich glaube, dann besteht die Chance, dass es, dass wir weniger nach außen auffallen durch unsere Querelen, Spaltungen, Streitigkeiten und das gegenseitige Verurteilen und dass diese alternative Kultur, die es definitiv meiner Ansicht nach gibt in unseren Gemeinden, dass die viel stärker nach innen und vor allen Dingen auch nach außen wirksam wird.
Ja, dann vielen herzlichen Dank, Henning, dass du da warst.
Das war toll. Das